So, hallo.
Guten Tag.
Hallo, Wochenende wieder. Und
Ja, vorbei.
ja, ich habe hier auch schon so einen Tee, so im Herbst und kalt und so.
Habe ich auch. Ich bin seit 2 Wochen auf Tee umgestiegen.
Ne?
Schwarzen
Das,
Tee. Schwarzen
ja,
Tee, der bringt einen richtig nach vorne.
finde ich auch. Finde ich auch. Also auch so abends, ich habe hier aus der orientalischen Tradition immer so, nicht jeden Abend, aber so öfters mal, so einen schwarzen Tee und ein bisschen
Abends
Zitrone.
noch?
Ja. Also, aber
Ja,
jetzt
halt.
nicht, aber nicht so stark dann, ne? So,
Okay.
so ein bisschen mit Zitrone und Honig und so. Und
Okay.
ja, nee, also
Viele
wenn
können
ich.
ja nicht schlafen, ne?
Ja, ich war. Nee, da bin ich nicht so. Da bin ich nicht so. Es sei denn, ich trinke jetzt richtig starken Kaffee oder Espresso oder so, dann kann ich auch nicht schlafen. Ja.
Ja, okay.
Ne?
Weil bei mir kriegt, das ist immer, glaube ich, die Umstellung, ne? Wenn du von Kaffee auf Tee nie lange Tee getrunken hast, dann so schwarzen Kaffee, schwarzen Tee ganz exzessiv trinkst, dann wirkt das irgendwie viel krasser als Kaffee.
Auf jeden Fall. Also wenn du mal irgendwie in so einem orientalischen Restaurant oder auch also bei jedem mittelguten Dönermann, sage ich mal, oder Frau, gendermäßig korrekt, wenn du da so einen Tee kriegst und der zieht dir die Schuhe aus, ne? Also wenn die dann so richtig so aufgießen und dann so mit Zucker und so, dann habe ich immer so Herzrasen, ne? Also hatte ich immer so in Berlin. Weißt du, so
Okay.
in Berlin ist das ja so Tradition, wenn du da irgendwie so ein Falafel isst in so einem Laden, auch bei arabischen Läden und so, dann nimmst du noch so einen Tee mit, ne, aufs Haus. Und
Okay.
das hat mich immer richtig umgehauen, weil ich dann da darauf natürlich fatalerweise in meinem jugendlichen Leichtsinn dann auch so Bier gekippt habe, ne?
Oh,
Und da
okay.
war das, dein Kreislauf war natürlich richtig im Arsch, weißt du so? Du hast dann irgendwie so erstmal gepusht. Mit so schwarzem Tee und dann so irgendwie so Sternburger drauf. Das muss man in
Geil.
Berlin halt so trinken. Und dann, ja, dann, ja, ich meine, mit 25 oder 24 war einem das egal, aber ich glaube, heute wäre mir das nicht so egal.
Ja,
Ja,
stimmt.
ja. Ey,
Ja,
wir
ich
haben
muss noch
hier.
mal eine
Ja,
kurze
genau.
Entschuldigung einschieben. Ich habe mich nämlich ganz doll vertan. Also mit dem also nicht groß, aber dieser Lüth, dieser von der AfD, der da gefeuert wurde. Ich habe natürlich Sprecher, wie du nachgefragt hast, und nicht Fraktionsvorsitzender oder stellvertretender Fraktionsvorsitzender,
Naja,
sondern nur Sprecher. Aber
Fraktionssprecher, ja.
der Büchsenspanner für die Männer da vorne.
Ja, verstehe, ja klar. Ja, also wir haben ja letztens, als wir uns quasi darüber unterhalten haben, ist die Doku ja gelaufen. Und einen Tag darauf habe ich die mir in der Mediathek angeguckt. Und oh, ich muss sagen, ich war so zwei Tage deprimiert, ne?
Also ich habe gerade nach unserer Aufnahme habe ich noch die letzte Dreiviertelstunde oder so, oder die letzte anderthalb Stunden, das ging ja 3 Stunden oder so, ne?
Das ging richtig lang, ja.
Und dann war auch das Highlight war auch am Ende mit diesem Lüth, also worüber dann auch die Zeit vorher schon geschrieben hatte und so, wo der dann vorher auch schon gefeuert wurde, der Typ. Und das, ja, das, ich fand es gut, dass er nochmal so ein bisschen für Jugendliche auch, eher so ein jugendliches Publikum, weil ProSieben ist ja ein ganz anderes Publikum erstmal, ne? Vielleicht auch eher ein Publikum, was nicht gerade sich vielleicht Netflix leisten kann, das gibt es ja auch, oder will. Und so Leute, die dann ein bisschen politisch, ne, also nicht so richtig politisiert wirken aus meiner Sicht, dann da nochmal wirklich 3 Stunden lang, wenn sie nicht ausweichen, auf irgendwelche anderen Medien und dranbleiben, dann 3 Stunden ohne Werbung mit einem Thema konfrontiert werden,
Jeden
was dann auch
Fall,
noch perfekt angesprochen wurde, auch für die Zielgruppe.
ne?
So in dem Stil und ja.
Ja, vor allem für Neuwähler, ne? Das habe ich mir gedacht. Also wenn du zum Beispiel hast so 18-Jährige oder kurz vor deinem 18. Geburtstag stehst und quasi bei der nächsten Bundestagswahl wählen darfst, ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, ne? Dass sie das dann so quasi zu Prime Time rausgehauen haben. Ne?
Aber auch diese ganzen in Dortmund, da in der Nordstadt, wie heißt das,
Nazi-Kiez.
Nazi-Kiez, ja, national Widerstand da, das gibt es ja schon 20, 30, 40 Jahre oder
Ja,
so, ne? Also ist ja schon, ist ja eine richtige Tradition, auch dieser Rechtsruck und so, und dass es immer noch geht, das ist so unverständlich irgendwie, weil das weil das einfach irgendwie.
Ja, das habe ich auch gedacht. Und also ich hatte eigentlich drei Gedankengänge quasi, haben mich so begleitet, während und nach der Doku. Einmal sag ich mir so, genau wie du schon sagst, die Scheiße funktioniert immer noch, ne? Also da gehen Leute immer noch hin und sehen halt auch aus wie vor 20 Jahren, weißt du? Also so Glatze und so ein dummes T-Shirt mit Schwarz-Weiß-Rot und so.
Obwohl da auch gut Kultur assimiliert wird. Also da nimmt man sich dann irgendwie so Viking-Metal oder
Stimmt.
manche sehen ja aus wie Hipster, tragen dann so Jutebeutel und so. Da gab es ja auch in dieser einen Szene diesen Hakenkreuz-Jutebeutel, ne?
Ja, und das war nämlich der zweite Gedankengang, wo ich mir gedacht habe, das ist so, also wie Leute, wenn die von Ideologien so durchdrungen sind, ne? Also der hat ja dann versucht, den quasi aus dem Rost zu pressen, warum der da jetzt auf die Beutel das Hakenkreuz hat drucken lassen, ne? Und der konnte das gar nicht irgendwie oder wollte nicht irgendwie begründen, weißt du? Also
Ja, weil er unterschwellig immer in dieser Ideologie quasi gefangen ist oder so weit
genau.
radikalisiert ist, dass er schon gar nicht mehr in seiner persönlichen Realität gar keinen Anknüpfpunkt mehr für irgendwelche Empathie, was das bedeutet, hat.
Genau,
Und
das war völlig tot. Die Empathie.
deswegen fand ich auch gut, dass die sagten, diese Radikalisierung hat eben mehrere Schritte. Das ist so ein Prozess, der ein bisschen dauert. Das ist ein dann und dann irgendwann, was ich aber auch nicht ganz richtig fand, war, also, dass sich politische Bilder dann irgendwann festigen und dass die Leute dann nicht mehr abrücken von. Stimmt, zum großen Teil, also irgendwie mit 25 haben die dann gesagt, oder mit 30 oder so, ist man dann völlig politisiert oder so, hatten die gesagt.
Genau, das ist gefestigt dann quasi, die
Genau,
politische
so fest ist
Einstellung.
natürlich, ist natürlich fester, aber trotzdem gibt es dann da immer noch Leute, die im hohen Alter ja auch noch ihre Meinung ändern, ne?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Siehe die RAF-Anwälte oder
Wollte
so.
gerade sagen,
Ja.
Siros Maler.
Ja, genau.
Ja.
Aber ja, ich fand es mal ganz, ganz angenehm so. Aber dieses Thema, ne, das ist alles alter Hut irgendwie. Also
Total.
von vorne bis hinten.
Ja, total.
Aber.
Also du musst ja halt, also das war ganz richtig, finde ich, was du gesagt hast. Für ein bestimmtes Publikum war das sehr gut. Aber irgendwie jetzt, wenn du halt ein gewisses Alter erreicht hast oder auch einen gewissen Bildungsstand, setze ich jetzt einmal voraus, dann hast du das halt schon länger gewusst. Ne? Und ich finde halt irgendwie, wie soll ich sagen, da muss ich jetzt vorsichtig sein, aber in letzter Zeit natürlich ist eine andere Sensibilität für dieses Thema in den Medien, auch jetzt durch die Aufdeckung der rechtsextremen Tendenzen in der Polizei, teilweise in Nordrhein-Westfalen ist das dann mittlerweile auch der Verfassungsschutz, der davon betroffen ist. Alles Wahnsinn. Aber davon mal abgesehen, ist dieses Thema natürlich so ein bisschen aktueller geworden. Ne? Also aktuell ist vielleicht das Falsche, aber es ist wieder, sagen wir mal, an die Oberfläche gekommen. Wobei für viele Menschen, die nicht männlich, weiß und mitteleuropäisch sind, ist das Thema tagtäglich vielleicht ein Problem. Ja? Und zwar seit, wie du schon sagst, 30, 40 Jahren. So. Also nicht vielleicht tagtäglich, aber die haben damit zu kämpfen. Und das ist klar, der hat jetzt diese Problematik da wieder angesprochen, der Typ, ne? Also die Doku, aber das ist ja schon länger da. Ne? Also es ist auch nicht da, seitdem die AfD irgendwie am Start ist. Sondern das ist ja schon, weiß ich nicht, seit den 90ern da oder noch länger. Also weißt du, also in der Form
Ja,
ist
und
ja da
dann am
nichts mehr.
Ende siehst du halt, wie die im Parlament sitzen, ne?
Ja. Genau, also es ist eine Krönung, dass quasi die Wölfe im Schafspelz, sage ich mal, dann quasi auch sich der Demokratie bedient haben und jetzt da sitzen und Scheiße von sich geben. Und wer sich halt auch die Anträge, also das ist ja das Schöne an der Demokratie, muss man sagen, es ist ja vieles transparent. So. Und wenn man sich einfach die Anträge anschaut, was die AfD eingereicht hat, dann ist die Sache
Ja,
klar, ja. So,
genau.
also da muss man irgendwie nicht weiter drum herum zu reden, zu sagen, okay, das ist eine bürgerliche Partei oder was auch immer. Ne? Also die stellen, also beispielhaft, die stellen Anträge wie zum Beispiel, wie viel behinderte Kinder gehen aus ausländischen Ehen hervor.
So eine Erhebung sollten die machen, ne?
Genau.
Also eine Anfrage.
So eine Anfrage, ja, genau.
An den wissenschaftlichen Dienst vom Bundestag, ja.
Ja, und das Krasse ist ja, dass der wissenschaftliche Dienst mit dem Scheiß sich beschäftigen muss.
Mhm, genau.
Also das ist ja, so sind ja die Spielregeln, ne?
Mhm. Ja.
Deshalb, also ich bin mal gespannt nächstes Jahr, was da so passiert. Ich hoffe ja einfach, dass sie nicht auf mehr Sitze kommen, als sie eh schon haben. Also rausfliegen werden sie eh nicht, da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Aber ich glaube, ich hoffe, dass die Sitzverteilung jetzt irgendwie nicht in die rechte Richtung rutscht. Das kommt natürlich auch auf die, wahrscheinlich auf den Kandidaten der CDU an. Also gehe ich stark davon aus.
Ja, genau. Also wenn März kommt, dann haben die nicht so gute Chancen, die AfD.
Ja, ja.
Also oder ich mein, bei Söder denke ich auch.
Fast ja, schon. Ja, ja.
Aber Laschet.
Oder Spahn.
Ja, da haben sie gute Angriffspunkte, ne?
Ja, also, ja, ich meine, wenn März kommt, haben wir alle nicht zu lachen.
dann ist wirklich, dann droht uns wirklich, ja, also der komplett enthemmte Neoliberalismus. Ne?
Ja,
ist ja
der
eher,
Karlschlag.
Der verkörpert er ja. Mhm. Genau.
Ja. Ja, apropos Neoliberalismus, da muss man jetzt einen großen Sprung machen, aber gestern war ja der Tag der Deutschen Einheit.
Mhm, ja, stimmt.
Und im Vorfeld ist diese, wie ich finde, gelungene Dokumentation über Robert da rausgekommen auf Netflix, die wir uns
gelungen finde ich auch gut produziert, weil vor allem fand ich an der Doku da gut, also es ist ja eine vierteilige Doku über den Mord an dem Chef der damaligen Treuhandgesellschaft in Deutschland. Und das war, wie gesagt, eine Gesellschaft, die treuhändisch die Firmen der DDR quasi abgewickelt haben, in einem, die in ein neues System reingekommen sind. Und das, war auch wieder sehr viel Angriffsfläche.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Für sehr viele Leute an dem Typen. Und der deutsche Herbst war gerade vorbei. Hm. Die, der Terror war gerade durch Deutschland gelaufen, das ist ein Jahrzehnt quasi gerade her, dass da die ganzen Anschläge waren. Oder waren in den 80ern noch große Anschläge? Ich glaube nicht.
Ja. Also vereinzelte. Nee, also nicht jetzt groß angelegt wie in den 70ern. Ne?
Genau. Mhm. Und ich fand an der Doku lustig, mal wieder so die ganz alten Fernsehaufnahmen alle zu sehen.
Wie ja, von der Tagesschau und so, ne?
Ja, oder wie die Großindustriellen aus dem Westen da in der Lobby von der Treuhandanstalt am Alexanderplatz in Berlin so interviewt wurden und so. Mhm. Ich will hier nur mal ein paar Freunde besuchen.
Genau.
Und vielleicht kaufen. Und welche Firmen? Das geht sie nichts an.
Ja, genau. Ja, mal schauen, ne? Mhm. Ja, genau. Das ist nämlich das war für mich dieses, also diese Theorien, wer denn jetzt umgebracht hat, davon mal abgesehen. Das war natürlich ein bisschen reißerisch, Netflix-Style, ne?
War natürlich ein bisschen Drama, ne? Also auch klar. Ein bisschen plakativ, da irgendwie so drei Lösungen dahin zu stellen.
Mhm.
Und du bist noch nicht ganz durch, ne?
Nee, ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe noch eine Folge. Ich fand das halt, wie du schon sagst, interessant, diese alten Aufnahmen zu sehen und dann diese, das ist einem ja nicht so bewusst, beziehungsweise ist so ein bisschen abstrakt gewesen, bis man sich irgendwie näher damit beschäftigt hat. Und diese Doku, finde ich, hat das nochmal irgendwie einem vor Augen geführt, wie quasi ein Land aufgelöst wird.
Ja.
So. Und wie ihnen ein anderes aufgeht. Und das ist.
Auch eine Identität aufgelöst.
Ja, wird. Und Biografien, richtig. Also, das ist halt
schon krass. Man muss sich überlegen, die hatten eine eigene Fußballmannschaft, die hatten alles. Also, das war irgendwie ein komplett eigenes, abgeschottet, dazu noch abgeschottet. Also die Leute hatten ja noch nicht mal irgendwie Wechselwirkungen miteinander großartig, also Westen und Osten. Das war einfach wie bei hier ist dein Herzblatt. So,
ja, genau.
Die Tür auf und dann hast du da Kai Pflaume gesehen auf der anderen Seite. Kennst du die Folge von Die gibt es bei YouTube, alte Herzblatt-Folgen. Da gibt es eine Folge mit Kai Pflaume, wo der noch nicht bekannt ist.
Ja, nee, kenne ich nicht.
Absolut, musst du dir reinziehen. Musst du dir echt reinziehen. Echt? Echt, ist super, rollen ja echt alle Fußlänge hoch.
Geil.
Der ja auch gerade wieder für Schlagzeilen sorgt, der Kai Pflaume, weil er gerade so einen kleine Midlife-Crisis hat.
Ja, Kai Pflaume, ich meine, ja, klar, der Mann des Sneakers.
Ja, genau. Ich
habe gelesen, dass der so 500 Sneakers hat oder so.
Ja, da hatten noch nicht mal Leute aus Berlin, die hatten dann nicht nur einen Sneaker in der Auswahl beim Konsum, sondern 50 Sneaker, ne?
Ja, genau.
Aber kein Geld.
Okay, genau. Das ist nämlich, das nennt man, Leute, Inflation. Wenn die Ware da ist, aber nicht das Geld. Ne? Das fand ich total krass. Also ich kenne das ja, er sei hier gegrüßt, wenn er das hört. Ein Kumpel von mir, der Basti, der ist Ostberliner. Das hat er mir halt auch mal gesagt. So, ja, die Leute haben immer so getan, als ob es da drüben alles grau wäre, weißt du? Aber wir hatten halt auch ein Leben, ne? Also er meinte, da gab es halt auch ein Leben, da gab es auch Hochzeiten, da gab es, wie du schon sagst, Sport, da gab es irgendwie, da haben Leute sich auch gegenseitig gedatet und hatten Sex, so. Also weißt du, also das ist halt irgendwie, es war ja nicht alles grau und alle sind so traurig in so grauen Mänteln rumgerannt, sondern das war einfach eine Gesellschaft, die auch funktioniert hat in sich. Das ist halt immer so dumm zu sagen, ne? Aber da hat er gesagt, so, ja, die Leute im Westen denken immer so, wir haben gehungert, aber in der DDR hat auch keiner gehungert, so.
Ja, das war nicht immer in der, die Wortmeldung immer so von den ganzen Politikern so und von den ganzen Offiziellen so, dass die DDR pleite war und so weiter. Das ist ja wieder in diesem alten Schuldendenken auch, ne? Also in dem absurden Schuldendenken.
Ja.
Und, also vielleicht war die aus kapitalistischer Sicht pleite mit den kapitalistischen Spielregeln, aber sie war nicht pleite, was die emotionale Gesundheit von manchen Menschen anging, wenn sie jetzt nicht gerade von der Stasi verfolgt wurden oder wenn sie einfach nur so ihr Leben leben wollten. Und wahrscheinlich, wie, da war ja auch eine Person, der Flake von Rammstein, wurde ja auch interviewt. Und der meinte, der kann bis heute nicht verstehen, warum man so viel besitzt und vermieten und warum irgendwie Wohnen Geld kostet und so weiter. Können da die Leute bis heute nicht so wirklich verstehen, weil da war ja ein Arbeitsplatz garantiert, auch wenn er nur irgendwie, weiß ich nicht, Schrauben sortiert hast oder so, irgendwie sowas. Das waren halt unproduktive Arbeiten oftmals. Unter kapitalistischen Ansichten wieder. Und das verstehen nicht, das verstehen viele Leute halt einfach nicht, ne? Und vor allem auch so, ihr macht jetzt mal hier mit, das war ja wie, genau, das war an einer Stelle war das eine, wurde Annektierung auch gesagt, also Übernahme, ganz einfach. Man hätte hier auch sich hinsetzen können, wofür man dann angeblich nicht die Zeit hatte und sich überlegen, so, wir haben jetzt hier zwei Länder, was machen wir denn jetzt mit den beiden? Also machen wir jetzt Mezzomix oder machen wir einfach Cola weiterhin, ne?
Ja, ist echt so.
Coca-Cola.
Ja.
Oder Schwippschwapp.
Schwippschwapp. Ne? Genau. Von Pepsi natürlich.
Ja. Und da haben ja viele Leute gesagt, so manche Sachen waren einfach gar nicht so schlecht in der DDR, ne? Also,
ja, das hört sich so plump an, aber das ist wirklich so.
Also, von einer Studie gehört, dass das Sexleben der Leute, also vor allem der Frauen im Sozialismus oder in der DDR, ich weiß nicht, ob es da eine wirklich gute Feldstudie gab oder so, oder ob das alles auf qualitativen Interviews beruht, aber das Sexleben der Leute war irgendwie entspannter als im Kapitalismus. Das kann ich auch sofort nachvollziehen, wenn du so siehst, dass die Leute ja alle ins Fitnessstudio rennen und wenn man mal irgendwie über die Kö läuft, ne, was da für ein Body-Mass-Index für erstrebenswert gilt.
Ja, klar. Ne? Ja, klar.
Das ist natürlich ist das in einer Überflussgesellschaft, wo dann jede Ecke einen Döner kriegt.
Ja, klar. Und natürlich wurden einige Themen im Sozialismus, das lag in der Natur der Sache, nicht tabuisiert. Ne? Also durch das christlich geprägte
genau,
wurde halt wieder tabuisiert im Westen, muss man auch sagen. Also obwohl es hier die sexuelle Befreiung auch gab und so in den 60er, also eher in den 70er Jahren. Aber einiges wurde hier auch tabuisiert. Zum Beispiel die Scheidung wurde tabuisiert.
Ja, genau. Und FKK. Also
kommt FKK zum Beispiel,
Das kommt aus dem Osten. Und eigentlich, wenn man das so vergleicht, in so einer liberalen Gesellschaft, also wie der Kapitalismus halt ist, ne, dass dann ausgerechnet in einem Staat, der autokratisch ist wie die DDR, dann sowas Freikörperkultur erlaubt ist. Aber im Kapitalismus, wo eigentlich alles erlaubt ist oder halt die Freiheit halt da ist, dann sowas halt nicht erlaubt ist. Ne? Dann da halt noch so, sagen wir mal, christlich geprägt von ganz alten christlichen Strukturen, okay, kommt dann vielleicht daher. Mhm. Aber dass sich das da so nicht breit macht. Ne? Mhm. Und im Sozialismus hat mir auch ein Kumpel erzählt, der kommt auch aus dem Osten, der, du hast da nicht Konfirmation oder du hast nicht Kommunion, du hast die Jugendweihe. Also die sind ja komplett, ich weiß, es gibt ja, wenn dann nur diese freikirchlichen Gemeinden, ne, die Christen dort im Osten. Und aber die überwiegende Mehrzahl der Leute war halt marxistisch, schön areligiös und hat der Engel, der auf dem Weihnachtsbaum war am Ende des Jahres, also an Weihnachten, der hieß nicht Engel, sondern der hieß geflügelte Jahresendfigur. Haben die dann immer gesagt, anstatt Engel zu sagen.
Ja, das ist echt interessant. Also dadurch, dass ich in Frankfurt oder studiert habe, bin ich halt so mit diesem ganzen, Sozialismus-Ding und das Leben im Osten quasi so in Berührung gekommen. Ich finde eine auch nochmal, was sie so eine Anekdote erzählt hat, ich finde das echt einprägend, wie man so zueinander stand, beziehungsweise was man Bild die Leute aus dem Westen über den Osten hatten. Er meint, der kann sich halt erinnern, wo die Mauer aufging, ne? Da war der halt gerade mal irgendwie 6, 7, 5, 6 so. Mhm. Und dann ist er halt mit seiner Mutter einfach mal hin, so, ne? So, was da so los ist. Da in Berlin und da die Leute sind so rübergekommen aus dem Westen und hey, hier umarmt und so, ne? Und dann kam Leute so auf den zu mit so einer Tafel Schokolade, ne? Und meinten so, ja, hier für dich und so, und da waren irgendwie total vorsorglich und er guckt so und sagt so, hä? Und die Mutter so, ja, nimm doch.
Und die wollten einmal Befreier spielen dann.
Ja, genau, und die hatten voll das Gefühl, dass der Junge jetzt voll über die Schokolade herfällt, ne, so. Aber der stand dann noch beteiligungslos da, weil er natürlich gelernt hatte, vom Fremden nichts anzunehmen, ne, wie jedes gute Kind, so, ne. Bis die Mutter dann gesagt hat, so, ja, komm, nimm doch, so, ne. Und das, halt, das war jetzt so ein schönes Bild, weil er meinte, das war irgendwie alles außer Rand und Band, ne. Und wir haben halt gedacht, die Leute im Osten sind so ausgehungert. Und das hat natürlich, das hat, um das mal irgendwie weiterzuführen, hat natürlich komplett die Sichtweise auf dieses Land halt geprägt. So bettelarme Ossis und dem bringen wir jetzt irgendwie alle Heilmittel, also den Kapitalismus, so. Also vereinfacht gesagt. Und ich finde, das ist, wird in dieser Doku auch echt gut deutlich. In natürlich ein Schnelldurchlauf. Aber das hat man irgendwie ganz gut gesehen, wie die Leute halt irgendwann noch, aber ganz schnell auch keinen Bock mehr hatten, ne? Weil die hatten keinen Job. Ja. Und es hat sich eigentlich für viele gar nichts verbessert, ne? So. Und dadurch war eine ganz breite Unzufriedenheit da, die immer noch da ist teilweise.
Ja, wie der Rohwetter dann, Rohwetter dann am irgendwie in so einem Interview sagte, es ist jetzt also angesprochen darauf, dass irgendwie die ganze Zeit Leute entlassen werden aufgrund seiner Abwicklungen und so und dass mittlerweile sich echt die Arbeitslosen da stapeln. Mhm. Da sagte der so, ja, jetzt ist im Moment schwierig, aber wir befinden uns jetzt gerade mit dem Zug erst in der Einfahrt des Tunnels. Und wir müssen jetzt einfach mal durch den Tunnel fahren und dann irgendwann kommt dann so das Ende, das Licht am Ende des Tunnels. Und dann hätte Žižek aber, glaube ich, gesagt, so ja, aber das Licht am Ende des Tunnels ist eher dann ein Güterzug, der dir entgegenkommt.
Ja, in der Tat. Also die, das ist einfach, ich sag mal, für viele Leute, für diese emotionale Seite muss man natürlich, klar, die Wirtschaft schert sich nicht um Emotionen, das ist klar. Aber das ist halt auch der Schlüsselpunkt. Diese emotionale Seite wurde einfach vernachlässigt. Die Leute haben nicht nur ihre Arbeit verloren, sondern, wie wir es schon gesagt haben, hat ihre Biografie, ihre Identität und auf einmal waren die auch quasi ein bisschen fremd im eigenen Land, ne, so. Das hat viele geprägt und es ist immer noch so und dieses Ossi-Westi-Ding ist ja nicht weg, ne.
Ist auch, finde ich, habe ich auch gehört irgendwo, dass dass Wessis auch auf Ossis sehr despektierlich runterschauen, alleine schon so, was Sprache angeht. Also Sächsisch gilt ja als super unsexy und also viele Ostdialekte werden halt so wirklich, wie sagt man, nicht veralbernd, aber so vertrottelt.
Vertrottelt, ja.
Ne? Ja. Aber wenn du mal das in Oberbayern fragst irgendwie, der dann da gar kein Wort verstehst, wenn der da von der Alm runterkommt, naja, ist auch immer schwer zu vergleichen, aber ja, das ist merkt man schon. Bild,
ja, klar. Ja, also wer das will, nochmal auch vor allem zurück in die 90er Jahre möchte, also Anfang der 90er Jahre, auch bildlich, könnte man diese Organisation empfehlen und man merkt halt auch, wie, also was die Treuhand überhaupt von der Aufgabe hatte, ne, das wird halt so ein bisschen alles aufgebröselt. Das ist schon interessant, von dem Hintergrund, dass wir auch jetzt auch quasi kurz nach dem Tag der deutschen Einheit sind. Und ja, die Leute, die sind, übrigens, das geht auch vielen Leuten so, die, es ist, betrifft nicht nur die DDR, sondern auch viele Leute, die zum Beispiel einen polnischen oder sowjetischen Background haben, die haben ein Stück weit ihre Identität verloren nach der Wende, sag mal ja, quasi politisch. Die sind, mir hat das mal die Mutter eines guten Freundes gesagt, die Ukrainerin ist, sagte, wir sind quasi morgens aufgewacht und dann waren wir nicht irgendwie, nicht mehr in der Sowjetunion, sondern in der Ukraine halt. Und das war halt irgendwie auf einmal alles anders und alles seltsam und auf einmal, man kennt dieses Bild aus dem Film Gut bei Lenin, ne, wie die so, wenn so die Gardine zur Seite geht und die Mutter sieht dann diese Coca-Cola Werbung. Auf einmal sah halt anders aus und alles sah wirklich anders aus, ne, so. Und das hat die Leute geprägt, das haben wir nicht vergessen. Und ich habe letztens eine Studie gelesen, dass im Grunde genommen, auch da sind wir mal wieder, Frauen kommen eher zurecht mit so Veränderungen, dass viele Männer diese Biografie-Umbrüche sehr schwer verkraftet haben. Und quasi Alkoholismus abgerutscht sind oder nie wieder die Kurve gekriegt haben. Also der Arbeitsmarkt quasi denn entzogen worden ist und die Frauen quasi eher die sich den neuen Bedingungen angepasst haben. Das fand ich auch immer interessant, ne? Also das ist eine kleine Nebengeschichte.
Also dass Frauen anpassungsfähiger sind im Grunde, also in der Situation jetzt gewesen sind.
In der Situation, ja, also nach dem Systemwechsel. Das fand ich natürlich interessant. Ja. Ja, jetzt natürlich, wenn man, ich muss sagen, abgesehen davon, dass ich in Frankfurt-Oder studiert habe, war ich, glaube ich, in Potsdam war ich öfters mal, aber Potsdam ist halt bis zur Vorzeigestadt in Ostdeutschland. Und einmal war ich in Sachsen, in Bautzen. Und ich muss sagen, damals mit dem Kommilitonen nicht reingefallen, weil der daherkommt. Und bevor ich da hingefahren bin, hatte ich auch irgendwie das Gefühl, ich fahre in ein Kriegsgebiet, ne?
Okay.
Das ist jetzt, weiß ich nicht, ja, über 10 Jahre her, aber weil man so medial auch so geprägt ist, ne? Ich dachte so, ich fahre jetzt dahin und irgendwie in jedem Baum ist ein Glatzkopf, so nach dem Motto. Man muss halt wissen, dass halt Bautzen quasi fast in der sächsischen Schweiz Die Sachsen mögen mir verzeihen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Und in der Nähe ist zum Beispiel auch Hoyerswerda, ne? Also da,
naja, genau.
Wo irgendwie Asylheime gebrannt sind und so. Und ich hatte ein ganz komisches Gefühl, ne? Ich dachte, ich fahre jetzt irgendwie ins Kriegsgebiet. Und da war ich da und natürlich war es nicht so, ne? Also die Leute waren halt nett. Es war jetzt nicht irgendwie im Kriegsgebiet. Aber da habe ich mich ja doch selbst dabei ertappt, wie man so generell geprägt wird. Durch die, in dem Falle, Wessi-Erziehung, die wir halt genossen haben, auch in der Schule und durch Freunde und auch einfach durch die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, hier in Westdeutschland. Ja.
Aber siehst du da auch Ansatzpunkte, also selber ist es ja gelaufen, wie es gelaufen ist. So, aber siehst du das irgendwie, dass einfach die Zeit das schon dann irgendwann hinbringt? Oder ich denke mal, wir werden das, glaube ich, nicht mehr erleben, dass man, wir sind einfach so in der Generation noch, also die eigentlich direkt danach gekommen ist, die danach so sozialisiert wurde oder politisiert wurde. Wir sind ja quasi die ersten Nachzügler. Wir sind ja quasi wie Nachkriegsgenerationen eigentlich. Mhm. Oder?
Ja, schon, doch.
So wie, also in derselben Position wie so eine Nachkriegsgeneration.
Ja, schon, ja. Also wir hinterfragen, also wir haben ja gelebt, als es passiert ist. Aber natürlich waren wir ja halt klein, ne? Wir sind jetzt nicht zur Mauer gerannt, so selbstständig mitgefeiert, ne? Also das will ich damit sagen. Aber ich glaube einfach, wir sind halt, also es ist noch nicht so lange her, das sind halt knapp 30 Jahre und das ist historisch betrachtet nichts. So. Und ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich das quasi bis diese Unterschiede weg sind. Also wir haben immer noch im Osten und Westen verschiedene Löhne, also ein verschiedenes Lohnniveau. Das ist schon mal ein Beleg dafür, dass wir überhaupt nicht so weit sind. So. Solange schon so kleine, schrecklich große Unterschiede gibt, dann sind wir weit davon entfernt, dass wir quasi von einer Gesellschaft reden. Muss man leider so sagen. Wobei es halt Soziologen auch gibt, die sagen, okay, dieses Ost-West-Ding, also die Unterschiede werden immer grauer.
Ja, das meine ich ja.
Ja, denn neue Unterschiede machen sich zwischen Nord und Süd auf. So. Ja, weiß nicht. Also ich glaube eher schon, dass wir, ja klar, die Unterschiede werden schon grauer, aber einfach durch das die Sozialisation, die wir erfahren oder erfahren haben, dass es anders ist. Klar, wir sind, wie du schon sagst, quasi so die Nachwendegeneration, aber unsere Eltern sind ja Westis oder Ossis, weißt du? Und in Ostdeutschland zum Beispiel jemand gleich alt ist, wurde natürlich anders sozialisiert, weil die Eltern eine andere Sozialisation haben. Bei uns halt das Gleiche. So. Also, wie ich jetzt sagen. Natürlich an der Uni zum Beispiel, wo ich da studiert habe, gab es viele halt auch aus der Umgebung, die da waren, zum Beispiel aus Cottbus oder auch aus Mecklenburg-Vorpommern, die da studiert haben, aber auch viele Ostberliner. Da hat man es natürlich nicht gespürt, weil generell die Atmosphäre an der Uni eine andere ist, weißt du? So. Also vor allem in so einem sozialwissenschaftlichen Studiengang, du zeigst ja nicht mit dem Finger auf jemanden und sagst, haha, Ossi, weißt du? Also das ist ja eine ganz andere Atmosphäre, aber aber so diese kleinen Anekdoten, die ich am Rande mitbekommen habe, wie ich gerade erzählt habe von einem Kumpel, der aus Berlin heißt, das hat er schon gesagt, also aber es war auch eine gewisse Ernsthaftigkeit immer in diesen Geschichten, weißt du? Und er hat gesagt, also es ist jetzt irgendwie so lange her, aber trotzdem erzählen die immer noch Scheiße über uns. Weißt du, so. Weißt du, so. Also das ist halt irgendwie Quatsch ist, ne, weil, also es ist ja auch nicht, ich finde zum Beispiel, es muss verpflichtend sein, dass Schulklassen immer sich gegenseitig besuchen. Ost und West, weißt du? Dass du halt immer so eine Partnerschule in Osten hast, so eine Partnerschule im Westen. Du wirst halt mit einer Berührung kommen. Das ist, weil du hast ja überhaupt keine Ahnung irgendwie, wie es da drüben aussieht. So. Aber ich würde sagen, jetzt von den 18-Jährigen, glaube ich, so auf Anhieb, würde ich sagen, den juckt das nicht mehr.
Ja.
So,
ne? Ja, ist das zu weit weg vielleicht auch? Oder? Ja.
Also historisch auf jeden Fall zu weit weg. Und gesellschaftlich sowieso. Wobei, wenn du aus von diesem Armutsperspektive dir die Sache annähern möchtest, Es gibt ja mittlerweile auch Gegenden in Westdeutschland, die nicht gerade mit Wohlstand gesegnet sind.
Ja.
Also ich sage mal Ruhrgebiet, ne, teilweise. Und
Ja.
das ist dann halt auch, also das ist dann, ne, da tun sich andere neue Gräben auf. Ne? So.
Ich finde, also genau das, diese Geschichtsvergessenheit, was sich da auch in diesen Berlin-Demos da so gezeigt hat, ne? Also, wo die dann da auf einmal für Frieden demonstrieren und so, den es irgendwie seit 30 Jahren gibt und wo wir gerade so froh sein können, dass da nicht ein neuer Krieg ausgebrochen ist.
Also ein Bruderkrieg, ne? Also das wäre ja quasi ein Bruderkrieg gewesen.
Ja, und also der wäre ja, das wäre ja, das wäre, das wäre ja, also das wäre komplett eskaliert, ne? Also so ein gereiztes Russland, was dann in der Ecke steht und wie so ein gereiztes Raubtier. Obwohl, ja, eigentlich müssten die Deutschen den Russen noch irgendwie mal einen ausgeben.
Ja,
Also
gut,
jetzt
das
nicht
ist
das
halt,
Russland von heute,
ja,
aber so
aber
das
dem Gorbatschow-Russland.
dem Gorbatschow-Russland, genau, und den Polen und den Leuten da. Also einfach nur und Ostdeutschen generell eigentlich, ne? Also, dass da nicht irgendwie geknallt hat, das war ja eigentlich nur Glück.
Ja, klar, also das ist natürlich. Ja, also das ist ja quasi auch so eine Epoche in der Kalte Kriegen, in der neuen Geschichte, die mich echt fasziniert, muss ich schon sagen. Also der friedliche Übergang vor allem. Und ja, gut, also friedlich war es nicht überall, das muss man dazu sagen. Rumänien war es zum Beispiel echt eklig, ne? Also da ist es wirklich zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen. Aber jetzt in so einem unmittelbaren Nachbarstaaten war es ja friedlich, könnte man sagen. Und ja, diese, also ich meine, man kann Gorbatschow an sich nicht genug danken. Das mögen mir jetzt viele Russen, die ihn nicht mögen, verzeihen, weil für die ist er quasi ein bisschen so Vaterlandsverräterfigur. Aber er ist quasi an einem entscheidenden Punkt der Geschichte hat er gemerkt, okay, es geht jetzt nicht mehr weiter. So. Also entweder, wie du schon sagst, gibt es Krieg. Ne, weil es lief ja die ganze Zeit drauf hinaus, also Wettrüsten, bis einer einfach mal zündet, so, ne? Oder wir müssen das Ganze hier mal irgendwie ändern, weil die Sowjetunion war an sich auch nicht mehr rentabel am Wirtschaften, sagen wir mal so freundlich. Ne? Also der Sowjetunion ging es nicht gut. Ist ja klar, wenn du halt irgendwie weiß ich nicht, jetzt übertrieben gesagt, 80% deiner Einnahmen in die Rüstung steckst, dann bleibt nicht viel übrig. Ne? Das ist halt, also die können ja irgendwie Leute ins Weltall schicken, aber ein ordentliches Auto bauen ging halt irgendwie nicht. Ne? Das ist so, also das war alles so ein bisschen absurd. Und an diesem Punkt der Geschichte hat Gorbatschow halt quasi gemerkt, das muss sich jetzt was ändern. Und dann hat er quasi aus dem Osten die Initiative ergriffen. Und andererseits im Westen hatten wir hier Kohl, aber auch in Amerika zum Beispiel Reagan, ne, der unbedingt quasi den Neoliberalismus weitertragen wollte und bereit war, quasi in Frieden zu leben mit der Sowjetunion oder mit dem heutigen Russland, unter der Prämisse, dass sie das System übernehmen. So. Und das hat sich dann gut getroffen. Also der eine wollte den Kapitalismus exportieren, der andere hat einfach keinen Bock mehr auf Wettrüsten, jetzt so vereinfacht gesagt. Und so funktioniert Geschichte. Aber unsere Eltern, glaube ich, wenn du jetzt deine Eltern noch fragen würdest, die hatten einfach mal teilweise Angst, irgendwie, dass ein Atomkrieg ausbricht. So. Das ist halt schon krass, ne? Also in den 80ern und so, man hat halt einfach auch Schiss, dass das irgendwie knallt. Ne? Also, das ist so. Also ich glaube, irgendwie ab 87, 88 hat sich das so ein bisschen entspannt, aber davor war es nicht so entspannt. Aber da gab es auch immer so Scharmützeln und krasse Stellvertreterkriege. Na gut, die gibt es
Ja.
immer noch, aber also war alles nicht so entspannt. Ne? Deswegen, also ich finde das echt faszinierend, dass das dann doch friedlich geendet ist und wir quasi in so einer angespannten Koexistenz jetzt mit Russland leben.
Ja, und auch so einen verrückten Präsidenten aushalten, jetzt die letzten 4 Jahre, ne?
Ja.
Also was das einfach so, weil die spielen ja auch eine zentrale Rolle da. Weil,
ja, klar. Ja, also das ist, ja, faszinierend. Also ich spreche auch mal, nicht immer, aber zu meiner Frau drüber, wie das so zum Beispiel in Polen aussah, ne? Also die war ja quasi Vorreiter in Wendesachen mit der Solidarność-Bewegung und so. Und da genau, in Polen war es ja wirklich, könnte man sagen, ja, so zu 98,9% unblutig, wie das übergegangen ist. Und vor allem, weil die verstorbene Mutter von Natalia in Solidarność-Bewegung aktiv war, ist sie quasi so die Sekundärquelle, die mir jetzt erzählen kann, ne?
Ja, super, okay.
Ja, echt krass. Und es gab dann natürlich, also nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ja, also es war schon scheiße, es war ein diktatorisches System, ja. Also es gab Razzien und wenn die bei dir Flugblätter gefunden haben, bist du im Loch gelandet, so. Mhm. Aber die Leute wollten einfach nicht mehr. Und haben sich engagiert und immer mehr und immer mehr. Und das ist halt so in so einer Gesellschaft, die einfach generell keinen Bock mehr hat. Der eine steckt den anderen dann an, weißt du? Und dann geht so, ja, irgendwie, okay, ja, komm, ich verteile jetzt auch nochmal ein paar Flugblätter oder so, ne? Und die Leute sammeln sich und irgendwann sind das so viele, dass, dass quasi die, die Obrigkeit eigentlich zwei Möglichkeiten hat. Entweder die ballern einfach los, ballern alle ab. Ja, das ist ja so, ne? Also siehe zum Beispiel Syrien, ne? Die, also Assad hat es so gemacht.
Ja, okay.
Die haben alle abgeballert, so. Und Bürgerkrieg und Chaos, fertig, so. Und die töten einfach alle und versuchen quasi den Protesten keinen zu ersticken, weil sie meistens entweder schaffen und dann ist erstmal Ruhe, oder es gibt halt Bürgerkrieg, ne? Also wie in Syrien.
Also da an der Scheide, an dem Scheideweg steht ja noch Weißrussland gerade.
Genau. Das ist zum Beispiel in Weißrussland ein sehr, sehr kritischer Punkt. Was macht er gleich? Ne? Also das ist so ein Punkt, wo du mich immer fragen musst, was macht er morgen so? Oder die Machthaber sagen so, nee, komm, wir sitzen an einen Tisch und verhandeln. Und eigentlich, wenn die anfangen zu verhandeln, dann weißt du eigentlich, ihre Tage sind gezählt. Weißt du?
Ja, stimmt.
Das ist dann, also dann ist eigentlich dann quasi ein unblutiger Übergang. Und das ist ja so in Osteuropa gewesen. Ne? Also die Kommunistische Partei hat sich an den Tisch gesetzt mit Lech Walesa, Gewerkschaftsführer Solidarność in Polen, und haben, also die Kommunistische Partei hat Zugeständnisse gemacht, dann gab es Wahlen und dann kam eins zu anderen, ne? So. Und dann war die Geschichte fertig.
Ja.
Also, ja. Also es gab natürlich 10 Jahre lang Entwicklung dahin. Aber das ist halt immer wichtig, was du, also zu betrachten, was du als Machthaber hast. So, also sind die nur ein bisschen blutrünstig, aber, oder richtig? Das ist eigentlich halt immer so die Frage, die man sich stellen muss. Und natürlich, das ist, also das ist, das soll man nicht vergessen, die Armee und die Sicherheitskräfte, die musst du natürlich auf deiner Seite haben. So. Also die müssen quasi die Waffen strecken.
Ja, das hat Trump ja nicht mehr. Also eigentlich, das hört man ja an jeder Ecke, dass das Militär eigentlich auch voll nicht auf Trumps Seite ist, das Pentagon, was ihm immer widerspricht und so. Auch in öffentlichen Veranstaltungen, wo der Chief of Staff so völlig nicht explizit ihn erwähnt, aber halt für das komplette Gegenteil halt spricht, von dem, was er halt so einen Ton anschlägt, ne? Und also er hat auf jeden Fall nicht das Militär auf seiner Seite, kann man schon mal beruhigt sein, finde ich.
Ja, in Demokratien ist es natürlich auch schwerer, ne? Also die USA sind natürlich eine Präsidialdemokratie, wie zum Beispiel Frankreich oder Russland, das ist halt anders. Aber in Deutschland zum Beispiel, wir haben ja quasi eine Parlamentsarmee. Das ist ja, also kein Staatsmann könnte hier theoretisch irgendwie einen Marschbefehl erteilen. So.
Nein, nein.
Also würde nicht funktionieren. So. Und man sagt ja, in Demokratien ist das Militär ja quasi fürs Volk da und nicht gegen das Volk. Ne? Also im Grunde genommen, wenn da das Militär irgendwie an einem Punkt ist und sagen so, ja, weißt du was, Präsident, halt die Fresse, ne, mach ich nicht mehr, dann hast du keine Chance als Machthaber. Das ist nun mal so. Ne? Mhm. Und das ist nämlich in Russland, das ist nämlich so gewesen, in der Sowjetunion, dass die, das ist nämlich ein kritischer Punkt gewesen, dass die Gorbatschow ja auf seiner Datscha im Kaukasus irgendwo festgesetzt haben, weil die KGB ja quasi gemeutert hat. Ja. Die wollten ja die Wende nicht. Und das war ein ganz kritischer Punkt, wo die sagten, also die Panzer standen in Moskau auf der Straße und die Leute wussten nicht, okay, ballern die jetzt oder ist das nur Show? Und im Endeffekt haben die nachgegeben und haben den freigelassen. Also das war ein ganz kritischer Moment, gab es in dieser Situation, wo es eigentlich schief hätte gehen können. Also so 2-3 Tage hat man so den Atem eingehalten, was passiert jetzt? Weil theoretisch hätten die dann quasi auch abmuxen können und die Leute totballern können und das Ganze hätte blutig enden können. Ne? Ja, das ist halt schon krass, aber ich finde es immer so faszinierend, wie dann so Sicherheitsapparate, die dann jahrelang quasi treu sind, dann quasi auf einmal umschlagen und sagen so:
Nee, stand da nicht schon irgendwie Jelzin im Hintergrund?
Ja, doch, doch, der stand schon.
Und hat gesagt so, hört mal, ey, schießt mal nicht, weil wir machen hier russische Föderationen und verdienen uns hier einen Arsch ab an unserem Geld und machen eigentlich eine Oligarchie.
Ja, so nach dem Motto.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Pläne da schon, dass die sich gesagt haben so, ja, komm, scheiß, jetzt haben wir irgendwie eine Generation Kalter Krieg hinter uns. Wir sind irgendwie, haben keinen Bock mehr, wollen einfach nur noch jetzt konsumieren. Also
ja, und ich könnte mir vorstellen, dass
also der KGB die Elite.
Ja, jetzt, doch, glaube ich auch, ja.
Dass die da gesagt haben, ja, okay, wir lassen jetzt mal den Kommunismus, lassen wir jetzt mal sein, schicken mal die DDR vor, wo der Sozialismus ja, die haben ja immer gesagt, dass bei uns der Sozialismus so wirklich gelebt wird, ne? Mhm. Und schicken die mal vor und lassen die mal die deutsche Einheit überschattet das schon und dann machen wir Russische Föderation und werden so Sachen wie Ukraine los und leben von unserem Gas.
Ja, interessante Theorie. Und ich habe mir auch sehr...
Ah, das sind Mutmaßungen, aber ja. Ich weiß nicht, die Figur Jelzin, kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute dann so aus dem Boden gepoppt sind, mir nichts, dir nichts, so. Ich denke mal, das war schon, die hatten da schon einen längeren Plan so im Hinterkopf, so was sie dann so für Optionen haben. Also auch Assad jetzt, der dann halt den blutigen Weg gewählt hat, ich denke mal, der hat einfach keine, die Option für ihn war einfach attraktiv, denke ich mal. Also
ja gut, abgesehen davon, dass er natürlich eine Schutzmacht hat, in dem von Russland natürlich, ne?
Schutz, genau, es ist Schutzmacht, der ist abgesichert eigentlich, weil das Ding ist ja, wenn du anfängst mit Krieg, dann hast du hinterher weniger Chancen, irgendwie noch ins Exil zu kommen oder so, dann landest du in Den Haag und dann im Knast. Mhm. Also die komplette, ich spreche ja so für eine komplette Polit-Elite in so einem Staat. Mhm. Und hast ja in Jugoslawien gesehen, also wie viele da vor die Kriegsgerichte dann auch gewandert sind. Und vielleicht haben die sich dann gesagt, so ist das dann einfach so ein ganz kühles Abwägen, so, dass sie sagen, okay, jetzt schießen wir oder wir machen Verhandlungen und gehen dann ins Exil und wohnen halt noch irgendwo schön unter irgendeiner Schutzmacht oder in irgendeinem Land, dann, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, du musst halt, was heißt du, man muss als Diktator quasi, du musst ja die Option so wählen, dass du irgendwie heile und gleichzeitig reich aus der Sache kommst. Ne? So. Genau. Natürlich im Falle von Syrien ist es ja so, Russland hatte bis dato keinen Zugang zum Mittelmeer. Und Assad hat Latakia, also Hafenstadt am Mittelmeer, gegen Schutz ausgetauscht. Mhm. Ganz einfache Rechnung. So. Mhm. Als einer der Gründe. Ne? So. Im Falle von Russland, was du meintest mit Jelzin, ja, das glaube ich auch. Ich glaube schon, dass da hinterm Vorhang was gelaufen ist. Und ich glaube auch, dass sie dann, wer das auch alles irgendwie gemacht hat oder beteiligt war, das könnte ich jetzt nicht rekonstruieren, aber ich glaube, dass sie auch die KGB zum Beispiel Zugeständnisse gemacht haben. Und gesagt, weil die ja, also der Apparat ist ja geblieben. Ne? Die haben ja jetzt irgendwie keine alten KGB-Offiziere vor das Gericht gestellt und haben gesagt, irgendwie, du hast Leute bespitzelt oder in den Tod getrieben, du wirst jetzt verurteilt. Das ist ja in Russland nicht passiert. Es gab ja keine Aufarbeitung der KGB-Geschichten jetzt wie in Ostdeutschland, ne, mit der SED. Das gab es ja in Russland nicht. Ich glaube schon, dass die KGB da quasi Zugeständnisse erhalten hat, vielleicht weiter walten und schalten zu können. Und letztendlich ist ein KGB-Mann in Russland Präsident geworden. Ja, also das ist Putin. So. Also diese obskuren Spielchen so im Hintergrund Russland, das ist echt faszinierend. Und ich frage mich, ob wir irgendwie je auch historisch in der Lage sind, das alles aufzuarbeiten. Ja, wird man sehen müssen. Das ist krass.
War ganz schön kompliziert.
Total kompliziert. Und natürlich jetzt hat sich Putin, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, zum fünften Mal die Macht gesichert für die nächsten 50 Jahre oder so. Das ist klar. Aber ich glaube, die Russen haben auch ein Trauma, was diese Wendezeit, also Nachwendezeit angeht, also diese wilden 90er Jahre, sagen die Russen immer, wo irgendwie nur Oligarchen am Staat und jeder gegen jeden und also entzügelter Kapitalismus. Und bis dann quasi dann Putin auftrat und das irgendwie Ganze so ein bisschen gebündelt hat. Deswegen, die Russen haben Angst vor Chaos. Deswegen lieber halt Putin als irgendeiner, der das nicht hinkriegt, weißt du? So. Der starke Mann. Ja, spannend, spannend. Ja.
Ja, die beiden starken Männer, hast du das eigentlich das Duell geguckt?
Nee, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen.
Tja, auch.
Das
Finde
war
ich auch recht.
besser beschämend genug.
Ja, genau.
Ja, oh Gott. Oh, aber bei denen denke ich mir auch so, oh Gott, ey, fällt dir gleich um oder.
Ja, der kann ja vereidigt werden und sofort umfallen von mir aus.
Ja, das ist da. Oh
Also,
Gott.
ich finde immer viele haben so total Besorgnis, ob der wirklich die Wahl gewinnt und so, ne? Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der die verliert, der beiden. Also, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich sag mal so, ich will mir das nicht vorstellen.
Nee, das auch nicht. Ich red mir das auch aus. Also, die Zahlen sind ja auch so, dass er eigentlich keine Chance hat. Der keine Themen, gar nichts. Der Trump, alles ist komplett hohl. Also, es ist nur noch alles die hohlen Gesten und die funktionieren ja auch nicht mehr. Also, es funktioniert ja auch nicht mehr, dass der sich benimmt wie die Axt im Wald und so. Und sind alles abgelutschte Gesten und die Leute. Die kaufen das dem nicht mehr ab, einfach. Das ist vorbei. Das ist wie so ein Gag, den man zu oft gehört hat. Für die Leute,
Ja, ich glaube,
die den vorher gewählt haben.
diese Parolen, die es von sich gibt, die haben quasi, die sind schon überreizt. Und ja, hoffe ich, dass es dann nicht mehr funktioniert. Ich meine, jetzt führt er seinen Wahlkampf erstmal aus dem Krankenhaus. Und vielleicht kann er sich dadurch irgendwie noch ein bisschen als Opfer stilisieren. Ne? Also sowas kann ein Politiker auch nutzen. Ne? Also viele sagen so, ja, hier, Häme, hat das irgendwie alles für einen großen Scherz gehalten, hat es selbst gekriegt. Ja, aber so eine Geschichte kann so einem auch nutzen. So, das soll man nicht
Genau.
vergessen. Ne? Also sich das als Opfer zu stilisieren, sagen so, ja, hier, ich hab das China-Virus bekommen oder so. Also weißt du, dem würde ich ja zutrauen, dass er das dann irgendwie so wieder so ausschlachtet. Ja, muss man sehen. Es ist nicht so lange bis zur Wahl. Ja, die Demokraten zehren noch von ihren alten Geistern. Obama tritt immer hier und da mal auf. Und irgendwie auf Instagram sehe ich immer so, wie der so Sachen von sich gibt und Leute zur Wahl animiert. Ja,
Ja,
das muss
ist
man.
halt,
Ne?
man muss abwarten. Also, das kann ja auch sich hinziehen, ne? Die Auszählung und so.
Ja, das
Kann ja
ist.
nicht lange dauern. Es gibt eine gute Erklärung nochmal bei Netflix, dieses Explained, und zwar das amerikanische Wahlsystem nochmal
Ja.
explained mit, wenn man es auf Englisch guckt, mit der Sprecher ist Leonardo DiCaprio.
Oh la la.
Und da geht es ja viel um diese Wahlrecht oder Wahlprivilege. Wie sich das so entwickelt hat, dass es dann zu einem Recht wurde. Mhm. Und die Trump-Organisation auch ganz delikat. Mhm. Die erste Administration ist die so eine Direktive nicht mehr unterzeichnet hat, also nicht fortgeführt hat als Executive Order, mhm. Die eben diesen den Bundesstaaten das alleine belässt, wie sie dieses Wahlrecht auslegen. Mhm. Das haben alle Administrationen fortgeführt, also auch Bush, alle möglichen, Clinton, alle. Und Trump hat es dann nicht mehr unterschrieben, mhm. damit eben die Staaten sich da selber überlegen können oder die Direktive zum Beispiel haben, Wahlkreise zu verkleinern zum Beispiel. Mhm. Und so alle so Geschichten, die dann dazu führen könnten, dass eben bestimmte Wahlgruppen benachteiligt werden in der oder Hürden, besondere Hürden haben in der Wahlabgabe. Das ist eigentlich, wie Leute 120 Kilometer zur Wahlstation fahren müssen auf einmal oder so. Mhm. Ja.
Ja.
Ganz interessant. Ganz
ja, krass, muss ich mir merken, ja. Und wenn Leo das spricht, dann muss ich mir das natürlich anhören.
Ich habe auch heute nochmal, heute Samstag, faulen Sonntag gehabt und haben wir nochmal Django Unchained geguckt.
Ach geil, ich habe letztens
lange nicht mehr geguckt.
Letztens noch The Wolf of Wall Street geguckt.
Ja, den habe ich auch nochmal geguckt. Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Wahnsinn,
auch.
Wahnsinn. Ich finde, das ist ehrlich gesagt, das fällt mir wirklich schwer zu sagen, weil DiCaprio echt viele gute Filme gemacht hat, aber ich finde, ja, kurz davor zu sagen, das ist ein bester Film.
Ja, ja.
Weil das ist einfach, das ist ja wahnsinnig, wie der da abgeht, ne?
Ich finde lustig Wolf of Wall Street, da habe ich keinen einzigen Ausschaltimpuls gehabt, als ich den gesehen habe.
Der dauert lange.
Und auch immer, wenn ich ihn wieder gucke, kann ich nicht ausmachen, weil jede Szene nacheinander ist einfach für sich schon so sehenswert, finde ich.
Ja, ja. Der glänzt da echt gut. Leo ist ein richtig guter Schauspieler. Das muss man hier einfach auch zum Schluss festhalten. Ja, liebe Leute, hast du noch was auf der Seele, Julian?
Wir haben noch nicht über die Bullshit-Jobs gesprochen.
Ach, stimmt.
Müssen wir aber beim nächsten Mal machen.
Jetzt habe ich dich totgequatscht mit dem Kalten Krieg heute.
Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich habe sowieso noch das Buch noch gar nicht gelesen. Ich habe bisher immer nur Interviews gelesen über den David Graeber, den Autoren oder Graeber, der vor etwas über einem Monat verstorben ist. Mhm. Und der ist mit 59 Jahren gestorben jetzt und hat ein ziemlich interessantes Buch über Schulden ausgebracht und also Schulden die ersten 5000 Jahre heißt das. Mhm. Und es ist ein Ethnologe, der das so wirklich so historisch alles aufarbeitet und so. Und der hat jetzt eigentlich das Buch zu Corona Bullshit Jobs geschrieben. Mhm. Und das muss ich immer noch reinziehen.
Ja, ich mir auch. Ich hoffe, ich schaffe es bald. Ich komme jetzt in letzter Zeit nicht so oft zum Lesen. Weil ich halt auch hier den neuen Job am Start habe und so. Ich muss es mal machen. Das wollte ich auch schon länger mir zu Gemüte führen, das Bullshit-Job-Buch.
Ja.
Mal gucken, vielleicht irgendwann lese ich auch das Buch von Böhmi, aber ich bin mir nicht sicher. Mal gucken.
Ah, nee, das weiß ich nicht. Das würde ich mal reinblättern, aber ich kann mir das, glaube ich, nicht ganz.
Ich glaube auch nicht, dass ich ein ganzes Buch irgendwie mit Twitter-Nachrichten lesen kann.
Ich finde den aber auf Twitter nicht so lustig. Also, es muss schon echt dann gut kommentiert sein, dann. Ja. Weil die Twitter-Nachrichten sind auch so kryptisch immer auf irgendwas bezogen, wo ich dann teilweise die Nachricht gar nicht weiß, worauf es sich dann bezieht. Und dann
ja, muss man auch so recherchieren.
Ja.
Nee, das wird blöd. Ja, in diesem Sinne, Leute, habt einen weiteren schönen Abend.
Eben, ja.
Ja.
Moment, landen wir genau auf einer Stunde.
Ja, genau. Ja, zwei, drei. Ja. Wir werden uns bald wiederhören
Genau.
und wieder ganz viel Quatsch erzählen und auch Interessantes, wie immer.
Alles klar, demnächst dann zu Bullshit-Jobs oder so oder irgendwann ein Thema, was dann kommt.
Ja.
Vielleicht ist dann schon Mike Pence vereidigt, wenn wir uns wieder hören.
Stimmt.
Gucken wir mal.
Oh Gott. Okay, bis demnächst mal.
Alles klar, tschö.
Ciao.